jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gellinek.
Guten Abend. Die Geschichte um den mysteriösen, über den USA fliegenden Ballon geht weiter. Am Abend hat ein US-Militärflugzeug das mutmaßliche Spionageobjekt aus China vor der Küste von South Carolina abgeschossen. Den Befehl dazu erteilte Präsident Biden. Dara Hassanzadeh berichtet.
Seit Tagen lag Präsident Bidens Problem im reinen Wortsinne in der Luft. Ein mutmaßlicher Spionageballon aus China. Der Druck auf die US-Regierung wuchs mit jeder Stunde, in der der Ballon durch den Luftraum der USA schwebte. Am Mittwoch, als ich über den Ballon informiert wurde, gab ich dem Pentagon den Befehl, ihn abzuschießen, so schnell wie möglich. Sie entschieden, der beste Zeitpunkt sei, wenn er über Wasser fliege, um niemanden am Boden zu verletzen. Sie haben ihn erfolgreich abgeschossen. Ein amerikanischer Kampfjet hat den Ballon abgeschossen. Gewartet hat das US-Militär, um keine Menschen durch herabstürzende Teile zu gefährden. Der Ballon ist zerfetzt und die amerikanisch-chinesischen Beziehungen befinden sich wohl in einer Zerreißprobe.
Der Ballon hat der Welt noch einmal die explosive Rivalität der beiden Supermächte vor Augen geführt. Und daran erinnert, dass China seine Großmachtambitionen unbeirrt weiter verfolgt. Teil der Strategie des chinesischen Präsidenten Xi Jinping ist die Wiedervereinigung Chinas mit Taiwan, zur Not auch mit Gewalt. Die Menschen dort fürchten sich. Sie glauben, dass China jetzt, wo die Welt mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt ist, Fakten schaffen könnte und bereiten sich vor. Elisabeth Schmidt berichtet.
Kenne und erkenne deinen Feind. Xiong Qisheng weiß genau, wie chinesische Soldatenuniformen aussehen. Sie hängen in seinem Waffengeschäft mitten in Taipeh. 15 Jahre war er Soldat in einer taiwanesischen Eliteeinheit. Heute produziert er Maschinengewehre, Pistolen und andere Soft-Air-Waffen. Originalgetreu nachgebaut, doch die Munition ist aus Plastik. Xiong trainiert Zivilisten. Schießübungen für den Ernstfall. Niemand will Krieg, aber wenn man nicht vorbereitet ist, wenn er wirklich passiert, dann kann man ihn nicht überleben. Vielleicht können wir China nicht alleine besiegen, aber wir können sie glauben lassen, dass wir so stark sind, dass sie einen hohen Preis für einen Angriff zahlen müssten. Erst Mitte der Woche drangen laut taiwanesischen Streitkräften 34 chinesische Militärjets in Taiwans Luftraum ein. 9 Kriegsschiffe kamen bedrohlich nahe. Ziel, Taiwans Verteidigung zu zermürben. Taiwan ist ein Inselstaat und wenn es zum Krieg kommt, wird Taiwan im Grunde blockiert, sodass es sehr schwierig ist, Waffen und Munition aus dem Ausland nach Taiwan zu liefern. Taiwan befindet sich also in einer viel schwierigeren Lage als die Ukraine, wenn es um Kämpfe geht. Wichtig ist also, dass wir unser eigenes Land selbst retten können. Im Dezember beschloss Taiwans Präsidentin, den Wehrdienst von 4 auf 12 Monate auszuweiten. Die Wehrpflichtigen sollen unter anderem den Einsatz von Flugabwehrraketen trainieren. Umfragen zufolge unterstützen 2/3 der Menschen in Taiwan diese Reform. 4 Monate Wehrpflicht waren angesichts der Spannungen zwischen China und uns ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Das reduziert die Kriegsgefahr. Wenn wir mehr trainieren, dann sind wir nicht mehr das alte Taiwan. Wir werden stärker. Dann werden sie uns nicht mehr angreifen. Hoffnung liegt auch auf dem großen Verbündeten, den USA. Washington baut seine Stützpunkte im Südpazifik aus. Diese Woche erst ein neues Abkommen mit den Philippinen. China kritisierte es als einen Akt, der den Frieden in der Region gefährde.
Das ist natürlich ein gefährliches Spiel. Es ist auch damit zu rechnen, dass beispielsweise aus den USA wiederum eine hochrangige politische Delegation in den nächsten Monaten in Taipeh landen könnte. Also insofern, bei aller Hoffnung auf eine Stabilität dort, muss, glaube ich, mit einer Eskalation gerechnet werden.
Wann genau, sei noch nicht entschieden, sagt der Forscher. In Taipeh ist Xiong immer wachsam. Leben mit der Kriegsgefahr, für ihn ist das zum Alltag geworden.
Im Ukraine-Krieg gab es heute einen winzigen Lichtblick. Moskau und Kiew tauschten erneut Kriegsgefangene aus. Nach Angaben aus der Ukraine kehrten 116 Soldaten und Freiwillige zurück. Das russische Verteidigungsministerium sprach von 63 Freigelassenen. Der Gefangenenaustausch, der unter Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate zustande kam, ist der einzige Gesprächsfaden, den es noch gibt zwischen den Kriegsparteien. Darüber hinaus sprechen nur noch Waffen. Was das bedeutet, schildert unsere Reporterin Katrin Eigendorf. Das
war's. An der Frontlinie, nicht einmal einen Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Wir sind unterwegs mit einer Einheit der ukrainischen Territorialverteidigung. Nur in ihrer Begleitung können wir uns hier aufhalten. Sie beschießen uns hier ständig. Gerade hat man mich benachrichtigt, dass eine Orlan-Drohne in der Luft ist. Die führt Aufklärungsflüge durch. Normalerweise beginnt dann eine Stunde später der Beschuss. Deswegen ist es gefährlich. Wir bleiben kurz, dann gehen wir in den Bunker. Der Kommandant will mir gerade die letzten Raketen zeigen, die hier einschlugen. Da geht es los. Wir müssen schnell in den Schützengraben. Unter der Erde warten wir, während draußen Artilleriefeuer zu hören ist. Ihor und die anderen Männer sind Zivilisten. Sie haben sich freiwillig gemeldet für den Einsatz an der Front. Ihor selbst hat vor dem Krieg beim Zoll gearbeitet. Wir haben nicht genug Waffen hier. Westliche Waffen würden uns sehr helfen. Panzer, Mörser, Artillerie. Waffen, um uns zu verteidigen. Ihor führt mich durch die Schützengräben, ein Labyrinth, in dem sie immer wieder Schutz suchen. In Stellungen wie diesen wird der Krieg in der Ukraine auch entschieden. Wir beobachten sie von hier aus. Wenn was ist, dann kriegen sie etwas. Mit diesen Waffen, möchte ich wissen. Das alte sowjetische Maschinengewehr ist das einzige, was sie hier haben, und es funktioniert noch. Ihor nimmt mich mit in das Einsatzkommando, das in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude im Keller untergebracht ist. Von hier aus beobachten sie das Gebiet. Noch im September hatten sie die russische Armee von hier zurückgedrängt. Wir sind überall auf Position. Wir wechseln ständig unsere Standorte. Die Russen können unseren Standort identifizieren und könnten uns treffen. Das ist auch schon passiert, auch hier. Am Ende des Raumes haben sie ein Museum errichtet mit Waffen und Uniformen, die die russischen Soldaten hinterlassen haben. In einer Halle nebenan haben sie sogar einen russischen Panzer, den sie erobern konnten, gerade wieder hergerichtet. Nun wollen sie ihn an der Frontlinie einsetzen. Denn hier rechnen sie wie überall im Land damit, dass die Russen bald ihre Frühjahrsoffensive starten könnten.
Und wir bleiben beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Nachrichten mit Gundula.
Die Bundesregierung wartet nach ihrer Entscheidung für Lieferungen von Kampfpanzern an die Ukraine noch auf konkrete Beteiligungen von Partnerstaaten. Bislang sagte nur Portugal zu, ebenfalls einige Leopard 2 abgeben zu wollen. Polen hat unterdessen mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an Leopard-Panzern begonnen, ebenso wie Großbritannien am Challenger 2. Bei der Deutschen Post gehen die Warnstreiks weiter. Vor allem in Nordrhein-Westfalen bleiben viele Briefe liegen. In Essen legten rund 400 Beschäftigte die Arbeit nieder. In dem Tarifkonflikt will Verdi die Warnstreiks bis Dienstag auf ganz NRW ausweiten. Die Gewerkschaft fordert 15% mehr Lohn für die bundesweit 160.000 Beschäftigten. In Upal im Nordwesten von Mecklenburg haben Pläne für eine Unterkunft für bis zu 400 Asylsuchende heftige Diskussionen ausgelöst. Ein Großteil der 500 Einwohner lehnt das geplante Containerdorf ab, aus Angst vor Kriminalität und wegen der hohen Zahl der erwarteten Flüchtlinge. Unter protestierende Anwohner mischten sich auch Rechtsextreme. Die brasilianische Marine hat ein seit Monaten umherirrendes Schiff, einen ausgemusterten Flugzeugträger, im Meer versenkt. Die rund 60 Jahre alte São Paulo wurde kontrolliert geflutet, 350 Kilometer vor der Küste. Umweltschützer üben schwere Kritik. Das beschädigte Schiff war voller giftiger Asbestplatten.
Es sollte ein journalistisches Powerhouse entstehen. Ein crossmedialer Champion, der den großen Tech-Plattformen und Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon und Google Paroli bieten kann. Der Weg dorthin? Eine Fusion des Senders RTL mit dem altehrwürdigen Verlagshaus Gruner und Jahr. Bauer sucht Frau, trifft Landlust sozusagen. Das ist der Plan des Mutterkonzerns Bertelsmann. Nun aber stellt sich heraus, dass der Hamburger Traditionsverlag schlecht mit dem Kölner Privatsender zusammenpasst. Schon gehen Gerüchte um, RTL wolle Magazine wie Brigitte, Gala und Schöner Wohnen verkaufen oder sie gleich zum Altpapier geben. Martin Niesen berichtet aus Hamburg.
Am Hamburger Hauptsitz ist der renommierte Verlagsname längst verschwunden. Statt Gruner und Jahr steht da nun RTL Deutschland. Das gleiche beim Internetauftritt. Und seit Wochen wird nun spekuliert, RTL-Chef Thomas Rabe wolle den Verlag zerschlagen, Magazine wie Beef und Brigitte, Gala und Geo verkaufen. Die Gerüchteküche brodelt. Was bleibt? Wer muss gehen?
Natürlich haben alle Sorgen. Und das muss man ja auch wirklich verstehen. Und das würde sicher auch Herrn Rabe so gehen, wenn er in unserer Situation wäre, dass er Sorgen hätte um seinen Job.
Von RTL gibt es bislang nur eine dürre, wochenalte Pressemitteilung. Man analysiere das Titelportfolio, Verkaufsgespräche gebe es aktuell nicht. Hauke Hell arbeitet für die IT-Abteilung des Verlags. Ihn ärgert vor allem die mangelnde Transparenz.
Die Geschichte, die uns erzählt wurde, die ist es nicht mehr. Es ist wohl irgendwas anderes. Was es ist, weiß keiner. Es redet ja niemand mit uns.
Dabei hieß es, zusammen stärker als die zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Medienhäuser vor rund einem Jahr fusionierten. Der trotz Umsatzrückgang schwarze Zahlen schreibende Traditionsverlag und der Privatsender im Quotentief gemeinsam als neuer nationaler Infotainment-Champion, so die Idee, für viele eine Schnapsidee.
Ich glaube, man hat hier wirtschaftlichen Interessen den Vorrang gegeben. Man hat nicht so sehr auf den journalistischen Anspruch geschaut. Und natürlich lässt sich das, was das Privatfernsehen bei RTL in den letzten Jahren so vorgelegt hat, nicht unbedingt vereinbaren mit den hohen Ansprüchen, die die meisten Titel von Gruner und Jahr haben.
Die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Journalistenverband protestierten vor dem Verlagshaus gegen die vermeintlich einfachste aller Lösungen: Titel verkaufen, Arbeitsplätze abbauen.
Wer mit Qualitätsjournalismus in Zukunft Geld verdienen will, darf nicht die Redaktionen zusammenkürzen.
Redaktionsbeiräte appellierten in einem Brandbrief an die Bertelsmann-Eigentümer an deren unternehmerische, gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Aber es geht um mehr. Eine Zerschlagung des geschichtsträchtigen Verlages wäre wohl nicht nur für den Medienstandort Hamburg ein schwerer Schlag.
Das war immer auch sowas wie ein Leuchtturm, der weit über Hamburg hinaus gestrahlt hat. Und insofern ist das schon etwas, was, glaube ich, nicht nur Hamburg trifft, sondern wenn das so käme, wie manche es befürchten, dann hat das auch eine Auswirkung, glaube ich, darauf, wie überhaupt auf Verlagshäuser geguckt werden wird in Zukunft, wie auf eine Branche geguckt wird, nach dem Muster, wenn die schon nicht, was ist denn dann mit allen anderen?
Am Dienstag will RTL-Chef Rabe die 1500 Mitarbeiter in Hamburg über den Stand der Dinge informieren und vielleicht die Frage beantworten, was von Gruner und Jahr übrig bleibt.
Der Schauspieler und Regisseur Jürgen Flimm ist im Alter von 81 Jahren nahe Hamburg gestorben. Das Thalia-Theater der Hansestadt machte er als Intendant mit spektakulären Inszenierungen zur bestbesuchten Bühne Deutschlands. Zuletzt war Flimm Intendant der Berliner Staatsoper. Bundeskanzler Scholz würdigte Flimm auf Twitter. Sein großes Herz, seine Zuversicht und sein feiner Humor werden fehlen. Starker Schneefall erhöht in Österreich die Lawinengefahr. Bislang kamen 3 Skifahrer ums Leben, die abseits der Pisten unterwegs waren. Heftige Stürme erschweren die Arbeit der Rettungskräfte, bringen Bäume und Strohmasten zu Fall. Allein in Tirol gab es bis jetzt 30 Lawinenabgänge. Auch morgen ist mit Schneefall zu rechnen, nächste Woche dann mit viel Sonnenschein. Schnee kommt morgen in einem Streifen östlich von Weser und Oberrhein. Regen und dichte Wolken von der Ostsee bis zum Schwarzwald, sonst auch mal Sonne. An der Nordsee stürmischer Nordwind -2 bis +8 Grad. Am Montag schneit es noch im Südwesten, ab Dienstag kommt dann überall die Sonne durch bei -2 bis +6 Grad. Fehlen noch die Gewinnzahlen vom Lotto. Sie lauten ohne Gewähr 29, 31, 33, 34, 35, 37, Superzahl 8. Weitere Gewinnzahlen auf lottozf.de und im ZDF-Text.
Und alles vom Sport, jetzt gleich im Sportstudio mit Dunja Hayali, die 3 Hockey-Weltmeister zu Gast hat.
Und direkt danach gibt es hier wieder eine Heute Express. Einen schönen Abend.
Und uns gibt's morgen wieder. Tschüss.